Hier ist Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft in Skandinavien. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
Es geht los mit der nächsten Ausgabe von Kreisab zur Europameisterschaft 2026 und es ist kaum zu glauben. Schaut man auf die Tabelle der Gruppe 1, dann sieht man nach zwei Spieltagen auf dem ersten Rang die deutsche Mannschaft als einziges Team in dieser Gruppe noch ohne Niederlage. Es ist quasi nicht zu fassen, wenn wir uns überlegen, dass der Bundestrainer Alfred Gislason nach der Niederlage gegen Serbien ja fast schon entlassen war. Jetzt dreht und wendet sich das Blatt in Windeseile und dafür ist hauptverantwortlich die großartige Berichterstattung vor Ort des Kollegen Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
Ja, hallo Sascha. Vielen Dank für die Lorbeeren, aber nun ja, zu den Siegen habe ich dann doch nichts beigetragen. Ich plädiere ja stets für eine strenge Trennung zwischen sportlichen Verantwortlichen und Berichterstattern, wie du weißt.
Ja, das weiß ich. Insbesondere natürlich an deiner Rolle als Reporter, was die Rhein-Neckar-Löwen angeht. Aber jetzt sind wir ja bei der deutschen Nationalmannschaft und wir können natürlich diesem Team extrem die Daumen drücken. Das ist ja logisch. Und als wir dann mit dieser Vorrunde mit gemischten Gefühlen rausgegangen sind in die Hauptrunde, hatten wir aber schon das Gefühl, also zumindest ich hatte das Gefühl, vielleicht siehst du das genauso, dass da ein bisschen was drin ist. Und dieses erste Spiel gegen Portugal hat das auch bestätigt.
Ja, also wenn wir ganz kurz noch in die Vorrunde reinspringen, die gefühlt jetzt auch weit weg ist schon wieder. Ist auch krass, alles wie schnell das geht, wenn man alle zwei Tage spielt. Ich glaube, da hat man alle Extreme halt schon gesehen, ja. Also von typischen Auftaktspiel bis schlimme Enttäuschung mit drohendem Aus, plus dann wirklich die Befreiung gegen Spanien, wo man wirklich unter großem Druck gestanden hat. Das hat die Mannschaft wirklich gut gemeistert und auch dieses Portugal-Spiel dann. Das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft. Das hat man dann auch alle, die es nicht wussten, schon gegen Dänemark gesehen bei den Portugiesen. Ja, und du hast eben davon gesprochen, wie schnell sich der Wind dreht. Ich habe gerade meine Schlagzeile gemacht für die Berichterstattung. Plötzlich dreht sich halt das ganze Momentum. Plötzlich macht das Momentum Mut für die Deutschen. Und man redet ja in so einem Turnier oft davon, dass man die Welle treffen muss, dass man in den Lauf kommen muss. Vielleicht passiert das genau jetzt nach einem Ausrutscher in der Vorrunde.
Wie hoch ist denn diese Welle, um mal bei deiner Metapher zu bleiben? Ist das eine Welle, wo man gerade noch so schwimmen kann oder wo man weggefegt wird?
Ich habe noch keine 2016-Vibes. Da war ich ja auch schon dabei bei der Europameisterschaft. So fühlt es sich nicht an, aber du weißt, was Siege machen können, was Siege in engen Spielen gegen gute Gegner mit einer Mannschaft machen können. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft gegen Norwegen gewinnen wird, ohne dass ich die Norweger unterschätzen möchte. Dafür habe ich auch zu wenig in diesem Turnier gesehen. Aber wenn ich es dann richtig überblicke, hat man dann ja zwei Endspiele gleich, natürlich gegen die zwei stärksten Mannschaften der Welt, um den Einzug ins Halbfinale.
Ja, und da kann es natürlich auch ganz interessanterweise noch zu einem Dreiervergleich kommen. Da sprechen wir in den kommenden Minuten auch noch drüber. Und wir schauen aber zunächst mal auf den Start in dieses Spiel. Es gibt gleich zwei O-Töne aus der Mixzone, die der Kollege Daniel Genix wieder eingefangen hat. Und zwar von Tom Kiesler und Miro Schlurow. Und beide haben gesagt, ja, so ein holpriger Start, dafür gibt es keine Ausreden. Es war ein Spiel, wo die deutsche Mannschaft zu Beginn erstmal reinfinden musste, obwohl es zur Pause dann unentschieden stand, 11-11.
Ja, also ich meine, ich war mir nicht sicher, ob diese Mannschaft auch schon so stabil ist, dass sie mal mit Rückständen umgehen kann, dass sie in diesem Turnier gegen wirklich einen schwierigen Gegner fast gar keine Lösung findet im Angriff, dass sie da mal umswitchen kann, dass sie da einen anderen Modus findet. Und es ist ja eigentlich auch schön, dass sie sich dann diese Kraft, diese Energie, diese Sicherheit in der Abwehr geholt hat. Dass sie dann gesagt hat, okay, vorne läuft es überhaupt nicht. Dann müssen wir aber zusehen, dass wir nicht abreißen lassen. Die sind ja dann sogar in Führung gegangen. Das war brutal wichtig, ja, in der ersten Halbzeit sich diese Sicherheit in der Abwehr zu holen. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, ich fand den Positionsangriff gegen Spanien sehr, sehr gut. Und auch dann die zweite Halbzeit jetzt gegen Portugal, muss man ja auch einfach sagen. Die Deutschen waren so ab der 46., glaube ich, sind sie erstmalig mit zwei Toren in Führung gegangen. Dann hat Portugal immer verkürzt und Deutschland ist immer wieder nachgezogen, ja, und fand immer wieder Lösungen. Teils ein bisschen mit Glück, wenn ich an den Einwurf von Miro Schlurow denke, aber trotzdem, also das fand ich brutal stark, muss ich ehrlicherweise sagen.
Bevor wir mit dieser Aufzeichnung begonnen haben, hast du gesagt, ja, es gab ein paar Kollegen, die dann gestern irgendwie wieder das Haar in der Suppe gefunden haben. Ich habe auch ein Haar in der Suppe gefunden, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Generell muss man aber auch schon sagen, und das hast du auch betont, dass Portugal ein sehr guter Gegner ist. Das ist kein Fallobst mehr. Da sind wir ganz weit von entfernt.
Ja, sehr weit. Also ich glaube, der Letzte sollte es dann wirklich gemerkt haben, nachdem die Portugiesen übrigens hochverdient gegen Dänemark gewonnen haben. Da war ich auch in der Halle. Das war absolut verdient. Und diese Präsenz in der Abwehr bei den Portugiesen, also ich kann auch schon verstehen, warum sich die Deutschen eine Halbzeit lang dagegen sehr schwer getan haben.
Wir hören aber zunächst mal rein, wenn es darum geht, wie man gegen diese Portugiesen Abwehr spielt. Hier ist mal der O-Ton von Tom Kiesler.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg.
Dankeschön.
Wie viel Auftrieb gibt er jetzt für die Hauptrunde?
Ja, es war das schwere Spiel, gerade gegen Portugal, die ja die Dänen besiegt haben. Wir können, denke ich, mit breiter Brust jetzt weiter voranschreiten, gerade gegen den nächsten Gegner, gegen Norwegen, und da die nächsten zwei Punkte einfahren.
Heute war das Spiel schon sehr, sehr früh. Welchen Einfluss hat das auf die Tagesvorbereitung, auf den ganzen Ablauf?
Ja, ist natürlich immer was anderes, wenn man die anderen Spiele mal um 8:30 hat, dann um 15:30 zu spielen. Aber es ist eigentlich auch kein Grund dafür, ja, dass wir so, sag ich mal, behäbig in die erste Halbzeit gestartet sind. Ja, wir haben es im Endeffekt dann in der zweiten Halbzeit besser machen können, den Schalter umgelegt, und das ist im Endeffekt das, was zählt und weshalb wir auch das Spiel dann gewonnen haben.
Nehmen uns doch mal kurz mit in die Abwehrarbeit gegen die schnellen portugiesischen Angriffsspieler. Wie läuft es in der Abwehr im Mittelblock?
Ja, ist natürlich extrem unangenehm. Die sind extrem schnell, aber die können natürlich auch extrem gut werfen. Das macht es eigentlich zu einem echt starken Gesamtpaket von den Portugiesen, aber wir haben das gerade in der Abwehr dann ganz gut im Griff gehabt. Wir haben uns da ab und zu mal ein bisschen weit auseinanderziehen lassen oder auch mal überdeckt. Teilweise ein paar Durchbrüche auch in der Mitte gehabt. Ja, aber das konnten wir dann eigentlich auch in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr abstellen. Genau.
Ja, interessant, Marc. Er betont auch nochmal, dass die Portugiesen natürlich mehrere Dinge gut können. Das eine ist, sie sind unfassbar schnell, wenn wir jetzt auf die beiden Costas schauen, aber nicht nur die. Und sie sind auch sehr wurfstark. Das heißt, sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können über den Durchbruch agieren, sie können aber auch mal aus 10 Metern abziehen. Und das macht es, glaube ich, so extrem schwierig.
Das macht es extrem schwierig. Also ich fand die Portugiesen, wie gesagt, wirklich gut. Ich musste dann aktuell schreiben, aber wenn ich es richtig gesehen habe, waren sie aber trotz allem zwischendurch gezwungen, in der zweiten Halbzeit mal ein 7-6 auszupacken, was relativ viel dann auch für die deutsche Abwehr spricht. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Aber klar, Costa-Brüder, das ist schon brutal, was die da aus dem Rückraum für einen Druck ausüben.
Und vor allem ist es auch brutal, glaube ich, gegen die zu spielen. Da muss man schon auch sagen, dass Tom Kiesler, der sein erstes Turnier spielt, sehr schnell in so einen Turniermodus reingefunden hat. Weil es gibt oft Spieler, die sind das erste Mal mit dabei, die müssen sich erst akklimatisieren, die kennen das nicht, alle zwei Tage zu spielen. Aber ich möchte mal ein Sonderlob aussprechen für Kiesler, den ich natürlich sowieso mag, weil ich diese Art zu spielen sehr mag. Der ist unglaublich physisch, der haut alles rein, der spielt sehr, sehr intensiv und der macht das auf einem hohen Level extrem gut.
Ja, und der genießt schon, du siehst es, er genießt hohe Anerkennung schon auf dem Feld. Also wenn du auch siehst, wie die Mitspieler reagieren, wenn er auf dem Feld steht. Also der ist halt, ja, der ist der Abwehrchef, ja. Und es ist ja wahnsinnig schnell, wie das gegangen ist. Und bringt eine gute Präsenz mit, eine gute Körperlichkeit. Und das war halt einfach auch gestern dann, erst recht, nachdem Johannes Goller die rote Karte gesehen hat, war auch er wieder ein wichtiger Faktor.
Lass uns kurz über diese rote Karte sprechen, wenn du sie schon ansprichst. Das war eine Szene, wo ich sage, ja, das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob du hinterher nochmal Bilder gesehen hast. Die Wahrnehmung in der Halle ist ja immer anders. Vielleicht guckt man dann in dem Moment auch nicht hin, weil man gerade was aufschreibt oder notiert und dann hat man es nicht mitbekommen. Für mich geht das in Ordnung. Das ist hart. Sie haben von einem Schlag ins Gesicht gesprochen, einem gefährlichen Schlag ins Gesicht. Und ich glaube, dann kann man diese rote Karte durchaus geben, wenn man die deutsche Brille mal kurz absetzt.
Kann man geben. Ich glaube, wer Johannes Gollas Reaktion gesehen hat, der hat jetzt auch nicht groß diskutiert. Insofern geht das in Ordnung. Und wenn wir dann schon beim Thema Diskussionen sind, es war ja sehr hitzig auf dem Feld, auch nach dem Spiel. Also da war nicht nur viel Pfeffer in den Zweikämpfen drin, sondern auch viele Emotionen so auf dem Feld.
Auf jeden Fall, also definitiv. Ich finde sowas ja gut, wenn da Emotionen drin sind. Ich würde mir noch mehr Emotionen von der deutschen Mannschaft insgesamt wünschen, weil ich glaube, dass das diesem Team extrem gut tun würde. Und ich glaube, da hilft auch so ein Typ wie Tom Kiesler. Es hilft aber natürlich auch, und wir sprechen gleich noch über die letzte Szene, das ist ja logisch, so ein Typ wie Miro Schlurov. Du hast diesen Treffer jetzt auch schon erwähnt, wo er dann aus, ich weiß nicht, 12 Metern um die Abwehrspieler herum rechts unten ins Eck wirft und der Torhüter den natürlich halten muss, aber das ist eine andere Sache. Aber wie der aufgetreten ist, 7 Treffer gestern, bester deutscher Torschütze. Also ich bin sehr beeindruckt insgesamt von seiner Entwicklung, aber auch wie selbstbewusst der Junge in diesem Turnier bereits agiert, als wäre er schon immer dabei gewesen.
Ja, also ich meine, die Deutschen brauchten, seien wir ehrlich, sie brauchten irgendwo einen Retter in der Not im deutschen Rückraum. Alfred hat sehr, sehr viel ausprobiert, viele Kombinationen, viele Spieler, hat auch Marco Grigic die nächste Chance gegeben. Es ist ja nicht so, dass Marco Grigic keine Möglichkeiten bekommt. Ich glaube, gegen Spanien hat er mal nicht gespielt, aber er findet einfach nicht in dieses Turnier. Er findet auch, glaube ich, seit längerer Zeit in der Nationalmannschaft nicht zu der Form, die er im Verein hat. Und die Deutschen brauchten dann einen, der denen ihnen die Tore wirft. Und die Breite ist ja schon ein paar Mal angesprochen worden in diesem Turnier. Es gibt nicht mehr die ganz große Abhängigkeit von einzelnen Spielern. Es ist immer mal wieder einer, der auftrumpft. Und diese Breite hat die deutsche Mannschaft ja schon vorm Turnier angesprochen. Und in der Tat kann die sicher noch auszahlen.
Hören wir mal rein, was Miro Schlurow übrigens selber zu dem Spiel zu sagen hatte. Wieder Daniel Genings, der in der Mixzone für Kreisab unterwegs war.
Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Donnerstagnachmittag, Miro Schlurow, funktioniert.
Ja, bin froh über den Sieg, bin froh, dass ich mit teilnehmen konnte, dass ich dabei sein konnte, dass ich meinen Anteil auch in dem Sieg hatte. Aber vorübergehend natürlich wichtig, dass wir diesen unfassbar wichtigen Spiel gewonnen haben.
Wie groß ist die Umstellung jetzt von den 8:30 Spielen auf 16:30?
Natürlich ist das ein Unterschied. Sonst waren wir immer noch im Mittagsschlaf zu dieser Zeit. Jetzt sind wir schon am Spielen. Ist eine Umstellung, aber das ist das, was uns vor dem Spiel erwartet hat. Das war klar, das leben die anderen Mannschaften ja auch. Und deswegen ist das keine Ausrede für einen holprigen Start oder sonst was.
Da könnt ihr gegen Norwegen ja froh sein, dass ihr wieder um 8:30 spielen dürft, also wieder Rhythmuswechsel. Nimm uns doch mal kurz mit in die Chancen, die du dir erspielt hast oder mit der Mannschaft erspielt hast. Du weißt, dass die Portugiesen zupacken, wir haben es gegen Dänemark gesehen. Wie kreierst du selbst hier die Möglichkeiten?
Ja, also ich glaube, wir hatten in der ersten Halbzeit gesehen, wenn man den Portugiesen zu nahe kommt, haben auch die eine überragende Abwehr, super aggressiv, unfassbare Brecher da in der Mitte, die auch super schnell auf den Beinen sind. Wir haben uns ein bisschen schwer getan, weil wir zu dicht an der Abwehr die ganze Zeit waren. Genau, dann kam ich so ein bisschen mit der Aufgabe, natürlich auch ein paar Schüsse aus der Distanz zu nehmen, um die Portugiesen auch vielleicht ein bisschen rauszuziehen, um ein paar Räume zu schaffen. Das hat dann zum Glück auch ganz gut funktioniert und das war, glaube ich, dann so ein bisschen die Idee in der zweiten Halbzeit.
Interessant, Marc, er hat gerade nochmal die harte Defensive auch der Portugiesen angesprochen, die natürlich sehr physisch agieren, die auch mal über die Grenzen gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Sperre von Victor Iturriza, der normalerweise da im Innenblock steht, neben Salvador, den Deutschen schon sehr entgegengekommen ist. Weil wenn der nochmal mit dabei gewesen wäre, ich weiß, das ist alles konjunktiv, aber das hätte die Dynamik dieses Spiels komplett geändert.
Ja, das kann so sein, das wäre wahrscheinlich so gewesen, aber wie du schon sagtest, das wissen wir nicht.
Ja, super. Dafür habe ich dich jetzt hier eingekauft, für teuer Geld.
Ja.
Okay.
Natürlich.
Ja, ich muss mal gucken, ob das mit der Überweisung wirklich funktioniert, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Also ich muss da irgendwie gucken, ob ich das anders regeln kann. Vielleicht mit ein paar Keksen, wenn ich zum Finalwochenende komme oder sowas in der Art. Oder ein paar Pölser vor Ort. Wie ist eigentlich aktuell da das Media Catering? Da muss ich mal fragen, weil ich weiß, die EHF, die verlangt beziehungsweise die Gastgeberverbände an einigen Standorten auch Geld für warmes Essen. Wie ist das aktuell in Herning? Das gab es in den vergangenen Jahren da immer umsonst.
Ist alles in Ordnung. Also ich kann mich nicht beschweren. Wir sind alle sehr glücklich.
Alles klar, dann hätten wir das ja schon mal geklärt.
Außerdem sind wir ja wegen Handball da.
Ja, um Gottes Willen, man würde nie wegen des Essens irgendwie nach Dänemark fahren. Das wäre ja das Allerletzte. Aber Iturriza also nicht mit dabei gewesen, aber wer definitiv mit dabei war und auch mal wieder sehr gut gespielt hat. Und ich glaube, das war der Unterschied schlussendlich in dieser Partie, Andreas Wolf. Der hatte circa doppelt so viele Paraden, glaube ich, wie die beiden portugiesischen Torhüter zusammen. Und das hat sich dann schon auch ausgewirkt, gerade im Spiel, was du mit 2 Toren Unterschied gewinnst. Wie wirkt er auf dich in diesem Turnier? Ich finde, er hat irgendwie nochmal einen Schritt gemacht nach vorne, weil er dann auch mal merkt, wenn es nicht läuft, und dann geht er vielleicht mal ein paar Minuten runter. Das gab es vor 6-7 Jahren bei Andreas Wolf definitiv nicht.
Nee, es gab es aber auch letztes Jahr schon. Ne? Also es matcht mit ihm und David Späth unglaublich gut. Also du weißt natürlich, dass ich auch einen guten Kontakt zu David habe. Die beiden funktionieren unheimlich gut, sowohl sportlich als auch vom Menschlichen zusammen. Das passt. Und bei Andreas Wolf fehlen mir ja ein bisschen die Worte, weil es ist jedes Spiel eigentlich gefühlt seit 2-3 Jahren bei jedem Turnier, wie viele Spiele er dieser Mannschaft schon gewonnen hat. Und ich glaube, Es gäbe viele andere Nationen, wenn ich zum Beispiel auch an Frankreich denke, die ich gestern vom spielerischen Ansatz fast besser fand als die Dänen, aber die haben halt keinen Torwart. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn Andreas Wolf irgendwo anders im Tor stehen will, der eröffnet einfach jeder Nation oder so ein Torwart eröffnet jeder Nation immer eine realistische Halbfinalchance.
Ja, das glaube ich auch. Und so ist es ja aktuell auch bei der deutschen Mannschaft, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das eintritt, was du eben prognostiziert hast, nämlich ein Sieg gegen Norwegen. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Aber da muss man voll fokussiert reingehen. Das könnte so ein bisschen ein Problem sein. Das ist ja dann eher was Unterbewusstes, dass man vielleicht mal einen Gegner unterschätzt. Aber die haben ja auch gegen Spanien gewonnen. Von daher, ich will mit dir natürlich noch zum Abschluss über diese letzte Szene sprechen. Und ich muss mich da ein bisschen, ja, ich weiß nicht, reinsteigern oder mich ärgert das, dass, ich habe eben von der deutschen Brille gesprochen, dass viele dann sagen, ja, aber die Portugiesen haben keinen Abstand eingehalten bei diesem Anwurf von Justus Fischer. Und weil sie keinen Abstand eingehalten haben, hätte diese Situation gelöst werden müssen mit 7 Meter, rote Karte und so weiter und so fort. Vielleicht wollen wir das mal aufklären, Marc, weil ich bin dann doch erstaunt, wie viele Leute sich äußern, aber absolut keine Ahnung von den Regeln haben. Denn Miro Schlurow und Renas Uschins, die standen nicht im Ansatz dort, wo sie hätten stehen dürfen. Wie hast du das denn in der Halle wahrgenommen?
Also erstens habe ich meinen Text geschrieben. Zweitens glaube ich, dass dieses Thema, ich habe es hier mit den Kollegen Stuckenburg und Löhr diskutiert, viel größer gemacht wird, als es eigentlich war. Also natürlich haben sich die Portugiesen aufgeregt. Und natürlich ist das auch ein gutes Thema für einen Boulevard. Aber ist es denn ernsthaft ein Thema? Also ich meine, was war denn noch zu spielen? 5 Sekunden, 4 Sekunden? Die Deutschen hatten den Ball. Da hätte ja noch irgendwo Dika Mem-artig was in Erinnerung an Olympia passieren müssen. Ich finde, dass diese Szene wirklich öffentlich zu hoch gekocht wird.
Ich suche jetzt gerade nochmal das Statement der EHF dazu. Das habe ich nämlich gestern eigentlich ganz schnell gefunden. Und heute ist es irgendwie nicht mehr auf der Startseite. Das ist natürlich auch sehr schwach von den Kollegen. Aber ich gucke extra nochmal nach. Also, du sagst, das ist jetzt nicht so wichtig gewesen. Ich sage, es ist extrem wichtig. Denn wenn du siehst, wie eng diese Gruppe beieinander ist, kann am Ende in einem Dreiervergleich ein Tor einen Riesenunterschied ausmachen. Oder siehst du das nicht so?
Da gebe ich dir recht, aber ich glaube nicht, dass es an einem deutschen Sieg noch Zweifel gegeben hätte.
Nein, um Gottes Willen, das sage ich auch nicht. Aber, und das ist für mich das Entscheidende, es gab ja dieses Statement der EHF, was sie extra dafür angefertigt haben, wo sie auch schreiben, dass Renas Uschins und Miro Schlurow in einem Bereich des Spielfeldes standen, nämlich in der gegnerischen Hälfte, wo sie nicht hätten sein dürfen.
Das stimmt.
Dass das hätte zurückgepfiffen werden müssen und dann hätten sich natürlich auch die Portugiesen dann aus dem Mittelkreis entfernt und diese Abstandsdiskussion wäre obsolet gewesen und dann wäre auch dieses Tor nicht mehr gefallen. Davon ist ja auch auszugehen, weil weniger Zeit auf der Uhr gewesen wäre und dann hätte Deutschland vielleicht auch nicht mehr diese Riesenlücke gehabt, logischerweise, weil Uschins hatte ja auch dann viel Platz. So, jetzt hat Deutschland dadurch aber mit 2 Toren gewonnen, was extrem wichtig ist, falls es zu einem Dreiervergleich Deutschland, Dänemark, Portugal kommen sollte. Für die Portugiesen bedeutet das jetzt, sie stehen in so einem Dreiervergleich, weil sie ja schon beide Spiele absolviert haben, bei plus minus null. Und gut, gucken wir mal, wo das hinführt. Du bist aber, das höre ich raus, Marc, sehr positiv, was den weiteren Turnierverlauf angeht. Oder wie schätzt du das ein? Weil Deutschland hat zwar 2 Endspiele, aber das hast du ja auch selber gesagt, gegen die beiden besten Mannschaften.
Also erstmal finde ich es brutal eigentlich, wenn du sagst, oder wenn wir sagen, dass Norwegen der leichteste Gegner ist. Es sagt schon relativ viel aus über die Qualität in dieser Hauptrundengruppe. Und dann müssen wir ja ganz ehrlich sagen, ich finde die Dänen zwar nicht bislang nicht ganz so gut wie sonst. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass sie jetzt einfach alles wegfegen. Und ich fand die Franzosen auch sehr gut gestern. Weiß nicht, der französische Torwart gefühlt hat ja zum letzten Mal was gehalten gegen die deutsche Mannschaft in Danzig vor 3 Jahren. Da haben die Franzosen ein Problem. Also ich glaube, dass die Deutschen eher was holen gegen Frankreich als gegen Dänemark. Wenn es nicht klappt, reicht es ja vielleicht zu Spiel um Platz 5. Ich weiß nicht, das sind ja noch so viele Rechenspiele. Aber ich glaube, wenn man in der Gruppe hinter Dänemark und Frankreich Dritter werden sollte, kann man auch nicht ganz so viel kritisieren. So ist es dann nun mal in so einer Gruppe, ne?
Ja, das ist eben der Punkt. Also wir haben jetzt heftig diskutiert über vor allem die Situation des Bundestrainers Alfred Gislason in den vergangenen Tagen, logischerweise vor allem nach dem Spiel gegen Serbien. Aber diese Diskussion hält sich ja latent jetzt schon seit einigen Jahren. Ich sag mal spätestens seit dem Turnier 2023, weil 21 und 22 aufgrund der Pandemie noch ein bisschen anders zu bewerten sind. Aber spätestens seit dem 23er Turnier wird heftig diskutiert, dass eigentlich Andreas Wolf der einzige Grund ist, warum Deutschland regelmäßig noch ganz gut aussieht. Aber es zeigen ja auch die Ergebnisse. 2 Tore Unterschied zwischen Deutschland und Portugal, 1 Tor Unterschied zwischen Spanien und Norwegen, 3 Tore Unterschied zwischen Frankreich und Dänemark. Und da sagst du, hat der Franzose ja gefühlt auch wieder nichts gehalten. Also dementsprechend eine enge Gruppe. Und ich nehme an, die Berichterstattung vor Ort macht auch, was das angeht, extrem viel Spaß.
Ja, das macht natürlich extrem viel Spaß. Manchmal ist es natürlich auch nicht ganz so schön, wenn alles so unvorhergesehen kommt, weil natürlich hatten wir uns alle auf ein erstes deutsches Hauptrundenspiel Deutschland-Dänemark eingestellt. Und alle mussten dann noch mal ein bisschen umswitchen, aber beschweren tut sich darüber natürlich niemand.
Das kann ich mir denken und das wäre es ja auch noch. Marc, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst jetzt zum Medientermin. Grüß mir auch gerne die Kollegen Moritz Löhr und Christoph Stukenbrock, mit denen du ja eine WG bildest.
Die haben schon geklopft gerade an meinem Zimmer. Der Kaffee ist fertig.
Ja, meine Güte, die sollen nicht so viel Druck machen. Die sollen mal ein bisschen arbeiten. Die sind doch eine Agentur. Was ist denn da los? Bestell auf jeden Fall schöne Grüße. Und nochmal danke für deine Zeit und an euch da draußen nochmal der Hinweis. Natürlich gibt es morgen die nächste Sendung. Dann zu Gast ist der Kollege Markus Götz von Dein. Und falls ihr denkt, cooles Format, schaut vorbei auf patreon.com/kreisab oder bei PayPal. In den Shownotes findet ihr die Informationen. Folgt uns bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Und dann sage ich, wie es während des Turniers immer ist, bis morgen. Tschüss.